Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Wieder einmal ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. In der letzten Sendung haben wir erfahren, dass Paulus besonderen Wert auf das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Mitgliedern einer Gemeinde legte. Das kann laut dem Apostel nur erreicht werden, wenn jeder ein Leben nach der Gesinnung Christi führt. Und dafür ist besonders Demut notwendig, die Paulus im zweiten Kapitel des Philipperbriefes näher beschreibt. Dort heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Christus lebte diese Gesinnung und lehrte sie die Menschen auf der Erde. Doch er selbst hatte bereits vor seiner Fleischwerdung das größte Beispiel an Demut vorgelebt. Er hatte das Himmelreich verlassen und war zu den Menschen gekommen, um sie vom Leiden zu erlösen und ihnen das Heil zu bringen. Diesen Weg hinab bewältigte er in 7 Schritten, die wir in dieser Sendung näher untersuchen werden. Die Menschwerdung Jesu, sie erforderte viel Demut von dem Sohn des lebendigen Gottes. Den ersten Schritt nach unten tat Jesus, als er die Herrlichkeit des Himmelreiches verließ. Er kam immer weiter und weiter nach unten zur Erde, wo wir leben. Im Grunde können wir nicht verstehen, was für ein großer Schritt der Weg vom Himmel bis zur Erde gewesen sein muss. Zu verstehen, was der Herr wirklich für uns getan hat, geht über die menschliche Vorstellungskraft hinaus. Im zweiten Kapitel des Philipperbriefes, Vers 6, schreibt Paulus, »Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein.« Aus meiner Sicht ist das eine eher ungelungene Übersetzung. Christus saß zwar zur Rechten von Gott, dem Vater, doch er hielt nicht an dieser Position fest. Seine göttliche Position war nicht gefährdet, weil er etwa unzulängliche Fähigkeiten gehabt hätte oder weil ein anderer Kandidat ihm seinen Platz streitig machte. Er war auch nicht in die Schule gegangen, um Gott zu werden. Er war auch nicht von einer niedrigeren Position aufgestiegen, sondern er war Gott. Es war nicht nötig, dass Christus zu Gott, dem Vater, sagte, »Halte mir bitte während meiner 33-jährigen Abwesenheit meine Position frei und wirf ein Auge auf den Engel Gabriel, denn ich glaube, ihr ist hinter meiner Stelle her.« Ich möchte damit nichts verharmlosen, sondern im Grunde einfach nur verdeutlichen, dass Jesus hier nicht an irgendetwas festhielt. Die Position gehörte ihm. Er war Gott. Er verließ den Himmel auch nicht widerwillig. Er sagte nicht, ach, ich verlasse den Himmel wirklich nur ungern, eigentlich habe ich gar keine Lust auf diese Reise nach unten. Sondern er sagte, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. So können wir es im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 7 nachlesen. Und nun wird in unserem Bibeltext aus dem Philipperbrief der zweite Schritt nach unten beschrieben. Ich lese Vers 7. Sondern er, Christus, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er entäußerte sich selbst, bedeutet, dass er etwas zurückließ. Das griechische Wort dafür lautet Keno. Davon leitet sich die sogenannte Kenosis ab, die Auffassung oder die Lehre, dass Christus bei der Menschwerdung seine Gottheit zurückgelassen habe. Die Gnostiker der frühen Kirche vertraten diese Ansicht. Erst als Jesus getauft wurde, sei das Göttliche wieder zu einem Teil von ihm geworden, bis es ihn am Kreuz wieder verließ. Diese Theorie kann jedoch nicht vom Wort Gottes her untermauert werden. Selbst als Baby, als Jesus hilflos in den Armen Marias lag, war er zu 100% Gott. Es gab keinen Moment, in dem er nicht Gott war. Der Apostel Johannes schreibt, »Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.« Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Was ließ unser Herr Jesus also bei seiner Ankunft auf dieser Erde zurück? Ich glaube, dass er sich von den Privilegien, den Vorrechten, die er als Gott hatte, lossprach. Er lebte mit bestimmten Einschränkungen auf dieser Erde, doch diese hatte er sich selbst auferlegt. Es gab keinen Moment, in dem er nicht Gott war. Er war auch nicht weniger Gott, weil er ein Mensch war. Dennoch hatte er seine Privilegien aufgegeben. Nur ein paar Hirten und Weise sowie die Heerscharen der Engel beteiligten sich bei der Ankunft des Gottessohnes auf der Erde, indem sie jubelten. Das sind aus meiner Sicht enttäuschend wenig. Nicht nur sie, sondern auch der Rest des Universums hätte zur Stelle sein müssen. Alle Wesen der Schöpfung Gottes hätten da sein sollen. Die römischen Herrscher hätten da sein sollen und nicht nur die drei Weisen aus dem Osten. Sie hätten auch aus dem Westen, Norden und Süden anreisen müssen, um Jesus, den künftigen Heiland, zu begrüßen. Eigentlich hätte der Tempel in Jerusalem an diesem Tag leer sein sollen, weil alle Gläubigen unbedingt nach Bethlehem reisen wollten. Doch sie taten es leider nicht. Warum zwang Jesus sie nicht zu kommen? Nun, weil er die Privilegien, die er als Gottessohn besaß, aufgegeben hatte. Er war gewillt, an einem schmutzigen Ort geboren zu werden. Und das war kein so schöner, sauberer Stall, wie man ihn oft auf Weihnachtsmärkten oder abgebildet auf Weihnachtskarten sieht. Er war bereit, in einer Stadt namens Nazareth zum Mann heranzuwachsen. Er war gewillt, ein unbekannter Zimmermann zu sein. Er hätte die Herrlichkeit Gottes jederzeit bei sich haben können, doch er entschied sich dagegen. Er hatte keinen Heiligenschein um seinen Kopf, wie man so oft auf Gemälden sehen kann. Judas musste ihn in der Nacht seines Verrats auf die Wange küssen, damit die Menge überhaupt wusste, welcher Mann festzunehmen war. Er unterschied sich rein äußerlich nicht von anderen Menschen. Es schien kein inneres Licht aus ihm heraus. Er war ein Mensch. Doch er war der fleischgewordene Gott, der seine Privilegien abgelegt hatte. Kann man sich dessen sicher sein? Ich denke schon. Zum Ende seines Wirkens rief Jesus in seiner letzten Nacht auf der Erde die Seinen zu sich und sprach in einem wundervollen Gebet zum himmlischen Vater. Unter anderem sagte er in diesem Gebet Folgendes: Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Man beachte dies. Jesus betete dafür, dass seine Herrlichkeit wiederhergestellt werden möge. Er betete aber nicht für die Wiederherstellung seines Gottseins, denn dieses hatte er niemals aufgegeben. Anders ausgedrückt, Jesus bittet vor seiner Rückkehr in den Himmel darum, dass seine Herrlichkeit, ein Privileg Gottes, wiederhergestellt werde. Dieses Privileg hatte er offensichtlich abgelegt. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, heißt es im Philipperbrief. Und nun folgt der dritte Schritt nach unten. Und er nahm Knechtsgestalt an. Jesus kam als Knecht auf diese Erde. Er arbeitete als Zimmermann. Hätte man zu dieser Zeit in Nazareth gelebt, so hätte man wahrscheinlich zu der Zimmerei von Jesus gehen und zu ihm sagen können: Bei mir hängt eine Tür schief in den Angeln. Könntest du vielleicht vorbeikommen und sie reparieren? Und er hätte wahrscheinlich gesagt: Ich komme gleich mal rüber. Er übernahm also die Rolle eines Knechtes. Er hätte auch im kaiserlichen Palast geboren werden können. Schließlich war Jesus ein König. Als ein solcher trat er jedoch allenfalls bei seinem Einzug in Jerusalem auf. Jesus kam als Arbeiter in diese Welt. Als demütiger und kleiner Mann, wie man so schön sagt. Er demütigte sich nicht nur, indem er als Mensch kam, sondern weil er einer von vielen war. Er befand sich in einer Position, die auch die meisten heutzutage einnehmen. Er gehörte zu den kleinen Leuten. Der Prophet Jesaja schrieb, dass Christus aus der Wurzel Isais kam. Isai war ein Bauer in Bethlehem gewesen. Sein Sohn David wurde zum König gesalbt. Unser Herr Jesus dagegen wurde in eine Handwerkerfamilie hineingeboren. Das wird in Vers 7 unseres Bibeltextes mit den Worten umschrieben: Er nahm Knechtsgestalt an. Der vierte Schritt in der Demut Jesu wird im letzten Teil dieses Verses betont. Er ward den Menschen gleich. Dies konnte mich jahrelang nicht beeindrucken, weil ich ein Mensch bin und das gerne. Ich konnte nicht verstehen, warum das Menschsein die Demut Jesu zeigen sollte. Für mich geht mit dem Menschsein eine gewisse Würde einher, die wirklich wunderbar ist. Ich werde Ihnen nun ein Beispiel aus meinem Leben beschreiben, das für mich sehr hilfreich war und deshalb vielleicht auch für Sie. Ich gestehe, es ist ein ziemlich lächerliches Beispiel. Doch ich finde, es veranschaulicht die Demut Christi bei seiner Fleischwerdung. Als meine Frau und ich in jungen Jahren ein Häuschen bezogen, mussten wir feststellen, dass wir nicht allein dort lebten. Eines Morgens entdeckte ich eine Ameisenstraße, die sich ihren Weg von draußen bis in die Küchenspüle bahnte. Dort liefen die kleinen Krabbeltiere auf der Innenseite der Spüle herunter und auf der anderen wieder hoch. Außerdem hatten sie sich auch einen Weg in die Zuckerdose erkämpft, in der ein geschäftiges Kommen und Gehen herrschte. Ich weiß ja nicht, wie Sie darüber denken, aber ich persönlich möchte Ameisen weder in der Spüle noch in der Zuckerdose umherkrabbeln sehen. Deshalb begann ich nachzuforschen und fand heraus, dass uns nichts anderes übrig bleiben würde, als sie zu töten. Ich bin absolut nicht sadistisch, ich bin nicht brutal, ich mag das Töten überhaupt nicht. Doch ich fing an, Ameisen zu töten. Ich kaufte Ameisengift und so beseitigten wir das Problem. Jahre später zogen wir in ein anderes Haus und auch dort gab es Ameisen. Sie hatten anscheinend herausgefunden, wo wir hingezogen waren und waren uns gefolgt. Da ich einen wundervollen Freund habe, der eine Firma für Schädlingsbekämpfung betreibt, musste er von nun an zweimal im Jahr zu uns kommen. Er besprühte alles rund ums Haus und danach war keine einzige Ameise mehr zu sehen. Ich habe zwar keinen Beweis dafür, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Ameisen etwas gegen uns hatten. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie heimlich mit Plakaten herumgelaufen wären, auf denen zu lesen stand: Nieder mit McGee, er hasst Ameisen. Dabei hasse ich Ameisen überhaupt nicht. Gäbe es irgendeine Möglichkeit, mit den Ameisen zu reden, hätte ich zu ihnen gesagt: Liebe Ameisen, ich hasse euch nicht. Ihr müsstet euch nur von der Zuckerdose und der Spüle fernhalten. Ich werde euch Zucker und Wasser draußen hinstellen. Das tue ich wirklich gern, wenn ihr im Gegenzug nur draußen bleibt. Das Problem war nur, wie ich den Ameisen diese Botschaft verständlich machen sollte. Das wäre ja nur gegangen, wenn ich selbst zur Ameise geworden wäre. Nun stellen Sie sich vor, dass ich die Macht hätte, zu einer Ameise zu werden. Wenn das möglich wäre, würde ich es trotzdem keinesfalls tun wollen. Und warum nicht? Weil ich einige Personen kenne, die mich ganz schnell zertreten würden. Aber angenommen, ich würde es trotzdem tun. Das wäre dann doch wohl Demut, oder? Trotzdem wäre es nichts im Vergleich zu dem, was unser Herr Jesus vollbrachte, als er die Herrlichkeit des Himmels verließ und zum Menschen wurde, als er den Menschen gleich ward und der Erscheinung nach als Mensch erkannt wurde. So viel zu meinen Erfahrungen mit den Ameisen und was mich diese Sache gelehrt hat. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Philipperbrief Kapitel 2. Ich lese nun Vers 8. Er, Christus, erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Der fünfte Schritt in der Demut des Herrn sah so aus. Er erniedrigte sich selbst. Wahrscheinlich wurde jeder von uns schon einmal von einer anderen Person gedemütigt und klein gemacht. Im gerade vorgelesenen Vers heißt es jedoch, dass Christus sich selbst klein machte, dass er sich demütigte. Ich habe einmal eine interessante Geschichte über den englischen Erweckungsprediger John Wesley gehört. Er wollte einen Bach überqueren, doch die Brücke, die darüber führte, war nur breit genug für eine Person. Als er gerade den Bach zu überqueren begann, kam ihm ein liberaler Prediger dieser Zeit von der anderen Seite entgegen. Dieser blähte sich auf und sagte: »Einem Narren würde ich nie Platz machen.« John Wesley sah ihn einen Moment lang an, lächelte, ging zurück und sagte: »Ich würde es immer tun.« Tja, es ist so schwer, eine demütige Haltung einzunehmen. Doch seitdem ich diese Geschichte gehört habe, halte ich noch viel mehr von John Wesley. Es ist sehr schwer, sich selbst klein zu machen. Doch unser Herr hat es freiwillig getan. Viele von uns haben bereits demütigende Erfahrungen gemacht. Ich habe vor Jahren bei einer Sommerkonferenz gesprochen. Einer der Sprecher auf dieser Konferenz war ein sehr ehrwürdiger und begabter Engländer. Als ich mit einem Sporthemd auf die Plattform trat, war er vollkommen schockiert. Für ihn war das eine unverzeihliche Sünde. Er trug ein weißes Hemd mit Kragen und einen Schlips. Bei den Abendgottesdiensten trug er sogar einen feinen schwarzen Anzug. An einem Nachmittag regnete es und ein Fenster im Saal war kaputt, so dass das Wasser vorne auf die Bühnenplattform gelangte. Alle Sprecher gingen jeden Abend gemeinsam auf die Plattform, egal wer letztlich die Botschaft überbrachte. Diesmal ging ich beim Betreten der Plattform direkt hinter diesem ehrwürdigen Engländer her. Auf einmal rutschten seine Füße weg, als er auf die nasse Stelle trat. Er fiel der Länge nach hin und natürlich konnte sich niemand das Lachen verkneifen. Ich lachte sogar so sehr, dass ich die Plattform verlassen musste. Und als ich wieder zurückkam, hatte ich mich noch immer nicht richtig unter Kontrolle. Am nächsten Abend begannen wir wie immer und er betrat wieder direkt vor mir die Plattform. Ich neigte mich zu ihm und sagte schmunzelnd, wäre doch eigentlich nett, die Vorstellung von gestern zu wiederholen, oder? Seine Reaktion hat mich überrascht, weil ich mich offenbar nicht so richtig in ihn hineindenken konnte. Er sagte nur, das war vielleicht eine Demütigung. Ja, er fühlte sich gedemütigt. Er hatte sich nämlich nicht selbst, nicht freiwillig klein gemacht, sondern die Situation hatte ihn in diese missliche Lage gebracht. Und das ist eben etwas völlig anderes, als sich selbst zu demütigen. Nun kommen wir zum sechsten Schritt, der uns die Demut Jesu Christi vor Augen führt. In Vers 8 unseres Bibeltextes lesen wir, er ward gehorsam bis zum Tode. Der Tod ist in gewisser Hinsicht auch eine große Demütigung. Er ist nicht natürlich, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Denn Gott schuf die Menschen nicht zum Sterben. Der Mensch stirbt aufgrund seiner Sünden und Übertretungen. Der Tod kam aufgrund der Übertretung eines Menschen über alle Menschen. Der Tod ist nicht natürlich. Gott schuf die Menschen nicht zum Sterben. Als der Herr Jesus auf diese Erde kam, unterschied er sich doch in einem Punkt vom Rest der Menschen. Sie und ich kamen, um zu leben. Ich will nicht sterben, sondern ich will leben. Ich möchte so lange leben, wie der Herr es mir erlaubt. Jesus Christus war jedoch zum Sterben geboren worden. Er kam zum Sterben auf diese Welt. Er musste nicht sterben, aber er war gehorsam bis zum Tode und gab sich selbst bereitwillig auf. Ich muss sterben, aber ich will nicht sterben. Er hätte nicht sterben müssen, aber er wollte. Warum? Damit Sie und ich durch den Glauben an ihn das Heil erlangen konnten. Er sagte Folgendes: Ich lasse mein Leben für die Schafe, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen. Nachzulesen im Johannesevangelium, Kapitel 10. Der siebte und letzte Schritt in der Demut Christi ist der Tod am Kreuz. Das heißt, er war nicht nur gehorsam bis zum Tod, sondern bis zum Tod am Kreuz. Vielleicht hätte es einen stärkeren Eindruck bei uns hinterlassen, wenn Christus nicht ausgerechnet am Kreuz gestorben wäre. Denn der Tod am Kreuz galt als eine sehr beschämende Art des Todes. Jesus kam also von der größten Herrlichkeit bis hin zur tiefsten Demütigung. Warum tat er das? Damit kommen wir zum Begriff des Anderen zurück. Sie erinnern sich? In Vers 4 hatte Paulus die Christen in Philippi aufgefordert, ein jeder siehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem Andern dient. Jesus verließ die Herrlichkeit des Himmels und kam auf diese Erde herab, wurde zum Mensch und erlitt den Tod eines Verbrechers, und er tat es für andere, für sie und mich. Gott sei Dank. Das ist die Gesinnung Christi. Jesus zeigte auf seinem Weg auf die Erde die größte Demut, die möglich war. Er verließ den Himmel für uns, und das sogar gern. Er nahm die Gestalt eines Knechts an, wurde den Menschen gleich, machte sich selbst klein und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ein Leben nach der Gesinnung Christi ist demnach ein demütiges Leben. Versuchen wir, jeden Tag nach dieser Gesinnung zu leben und dadurch Gemeinschaft mit unseren Glaubensgeschwistern zu finden. Mit diesem Gedanken verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Gott befohlen und auf Wiederhören.